Guten Morgen auch von meiner Seite, auch ein Gruß nach Hause an die Bildschirme. Wir machen heute wieder Fortsetzung mit den Geschichten des Glaubens aus Hebräer 11. Aber dieses Mal ist es eine in doppelter Hinsicht besondere Geschichte. Sie handelt nämlich von einer Person, die wir in der Aufzählung der Glaubenszeugen sicher nicht vermutet und selbst wohl eher auch nicht ausgewählt hätten. Da gehe ich mal sehr stark von aus. Und dann ist es zum Zweiten unsere eigene Geschichte des Glaubens beziehungsweise Gottes Geschichte mit uns, die wir hier heute Morgen betrachten. Mehr als bei jeder anderen der bisher beschriebenen Personen und ihres Glaubens werden wir uns und unsere Glaubensgeschichte, die Gott mit uns geschrieben hat, hier wiederfinden. Wer eine Bibel dabei hat, kann schon mal aufschlagen, Hebräer 11, die Verse 30 und 31. Und hier ist es schon, hier sehe ich noch nichts. Kommt vielleicht noch. Naja, sonst muss ich so schauen. Ich habe es überschrieben. Glaube, der rettet am Beispiel von Rahab. Und der Text, wie gesagt, die Verse 30 und 31 aus Hebräer 11. Ein kurzer Text heute. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Das ist unser Text für heute Morgen. Um unsere beiden Verse besser zu verstehen, müssen wir aber natürlich zusätzlich in das Josua-Buch reinschauen. Das haben wir gerade schon zum Teil getan. Kapitel 2 und Kapitel 6 wären hier wichtig hinzuziehen. Und ihr könnt ja gerne heute Nachmittag nochmal diese beiden Kapitel in Gänze lesen, um euch nochmal ein umfassenderes Bild dieser Geschichte auch zu machen. In unserem Text stehen die Einwohner Jerichos im Mittelpunkt. Sie werden 2-mal erwähnt. Und man könnte Klammer auf sagen und ihre Familie, Klammer zu. Und dann die Ungläubigen, der gesamte Rest der Stadt. Das ist die recht einfache Aufteilung. Und wenn wir dann in unseren ersten Abschnitt gehen, da ist das im Grunde genommen nur eine Art Rahmenhandlung für Vers 31. Die Rahmenhandlung bildet zerstörte Mauern Jerichos. Und in diesem Text wird natürlich zunächst einmal gar nicht über die Rahab gesprochen, sondern auf den Glauben Israels hingewiesen, der in ihrem Glauben an Gottes unmöglicher Strategie zur Einnahme Jerichos zum Ausdruck kam. Bibelkundige unter uns wissen, was es damit auf sich hat, wie oft die Israeliten um die Stadt ziehen sollten, ohne groß etwas zu sagen oder zu machen. Und beim allerletzten Mal dann fielen die Mauern wie von selbst nieder und die Stadt konnte eingenommen werden. Sicherlich eine spannende Geschichte, die auch eine Predigt wert wäre, aber das ist nicht unser Haupttext für heute Morgen. Es geht heute Morgen um das Einreißen und das Fallen einer ganz anderen Mauer, nämlich die Mauer um das Herz dieser Rahab. Darum geht es. Die Einwohner Jerichos, die wähnten sich sicher hinter meterhohen und meterdicken Steinmauern. Doch wie viele Menschen auch in unserer heutigen Zeit haben ganz andere Mauern um sich herum aufgebaut, auch um sich zu schützen. Jericho hatte diese Befestigungsanlagen auch gebaut, um sich zu schützen, damit keine Feinde reinkamen. Das Problem bei uns Menschen ist nur oft, wenn wir diese Mauern um uns selber und um unser Herz gebaut haben, dann kommen auch die nicht ran, die unser Bestes wollen. Wir schützen uns vor vermeintlichen Angriffen, vor vermeintlichen Verletzungen und schrecken auch die ab oder lassen die es gar nicht an uns ran, die es gut mit uns meinen. Und so muss auch Gott bei dem einen oder anderen ganz schöne Mauern einreißen, bevor er an das Herz des Menschen herankommt. Und ich glaube, solch eine Person war auch dieser Rahab. An ihr erkennen wir beispielhaft Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Diese Geschichte heute ist zum einen natürlich eine Geschichte des Glaubens, aber noch viel mehr eine Geschichte der Gnade Gottes. Das werden wir im Verlauf der Predigt hoffentlich noch erkennen. Und das hängt ja im Grunde genommen immer auch zusammen. Da, wo Menschen lebendigen Glauben leben, erfahren, hat es ja immer mit dem Wirken und Eingreifen Gottes in ihr Leben zu tun. Sein Wirken kann auch Menschenherzen gewinnen, die Mauern einreißen, damit diese Menschen frei werden, Rettung und Frieden finden. Und so möchte ich gleich übergehen auf meinen zweiten Punkt heute Morgen, der dann etwas länger ausfallen wird. Und wir wollen uns da mal mit dem Wirken Gottes an Rahab beschäftigen. Was uns hier auffällt in Vers 31 ist, dass der Hebräerbriefschreiber uns lediglich das Ergebnis von Rahabs Glauben mitteilt, sowie die Begründung, weil sie das und das gemacht hat. Ja, sie wird verschont, sie wird errettet, sie kommt nicht mit um, sondern sie wird errettet, weil sie die Kundschafter in Frieden bei sich aufgenommen hat. Das ist der kurze Text des Hebräerbriefes. Sie ging nicht verloren mit den Ungläubigen. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr vor euch habt. Bei mir gibt es in einer anderen Übersetzung noch den Hinweis, eine Übersetzungsmöglichkeit. Sie ging nicht verloren mit denen, die sich weigerten zu glauben. Also Rahab war scheinbar die Einzige, die um ihr Leben fürchtete, um ihr Leben kämpfte, den letzten Strohhalm ergriff, den sie sah, in einer im Grunde genommen aussichtslosen Situation. Und sie ging nicht verloren mit denen, die eben sich geweigert haben zu glauben, weil sie ihren Glauben durch ihr Tun unter Beweis stellte. Und das ist jetzt ganz wichtig. Rahab ist nicht errettet worden aufgrund eigener Gerechtigkeit, weil sie was Gutes getan hat. Auch wenn der Hebräertext darauf schließen könnte, aber wir müssen ja diese Texte, wie wir auch in Equip gelernt haben, immer wieder Zusammenhang mit anderen biblischen Texten bringen. Die Bibel lehrt an keiner Stelle Werksgerechtigkeit. Aha, die Rahab, die war so gut und deshalb hat Gott sie errettet. Nein, ich glaube, das, was wir in Josua lesen, und wir kommen auf den Text aus Kapitel 2 nachher nochmal zurück, zeigt etwas, was in ihrem Leben stattgefunden hat. Sie ist die Auswirkung ihres Glaubens, der Erweis ihres Glaubens an den lebendigen Gott Israels. Sie nahm, so sagt der Text hier, die feindlichen Kundschafter in Frieden auf und sorgte sogar für deren Schutz und sichere Heimkehr. Aber in diesem Zusammenhang erscheint es mir wertvoll und wichtig, etwas auf ihre Vorgeschichte einzugehen und Gottes Wirken an ihr aufzuzeigen, was wir eben in unserem Text heute Morgen, Hebräer 11, nicht so finden. Und so finde ich, dass Rahab ein Beispiel ist, erstens für die absolute Verlorenheit. Was wissen wir von Rahab? Nun, das Erste, sie war eine Frau. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, würde man sagen. Sie war eine Frau, aber in vielen Völkern, übrigens auch bei den Juden, hatten die Frauen eine eher Randposition, eine Randstellung in der Gesellschaft mit deutlich weniger Rechten als die Männer. Und ich kann mir vorstellen, dass das in Rahabs Umfeld nicht viel anders gewesen ist. In einer männerdominierten Gesellschaft war sie eben als eine Frau mit deutlich weniger Rechten und weniger Möglichkeiten unterwegs. Das Zweite, was wir von ihr wissen, sie war eine dem Untergang geweihte Kanaaniterin, eine Heidin. Und da sie in Jericho wohnte, war im Grunde genommen ihr Tod schon beschlossene Sache. Gott hatte seinem Volk Israel gesagt, wenn ihr das Land einnehmt, was ich euch geben werde, sollt ihr mit diesen Völkern, die dort vor Ort sind, keinen Frieden machen, sondern sie ausrotten. Das Maß der Sünde dieser Völker ist voll. Es ist ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben bei der weiteren Geschichte. Rahab hatte ihr Leben verwirkt, eben weil sie am falschen Platz aufgewachsen war beziehungsweise sich jetzt aufhielt. Eine Kanaaniterin, die in dem Land noch wohnte, das Gott seinem Volk gegeben hatte. Das Dritte, was wir von ihr hören, sie führte zudem noch einen sehr unmoralischen Lebenswandel. Der Hebräerbriefschreiber spricht von Hure. In dem Josua-Text wird, glaube ich, das gleiche Wort verwendet. Neuere Übersetzungen nehmen das Wort Prostituierte, was ja im Grunde genommen das gleiche aussagt. Sie hat für Geld ihren Körper gegeben, hat sich für Sex bezahlen lassen. Wie es dazu kam, wird nicht berichtet, weder in unserem Text noch im Josua-Buch. Es wird einfach als eine Tatsache dargestellt. Und ich würde mal sagen, das sind sehr schlechte Voraussetzungen in ihrer Situation. Doch genau dies ist genau deine und meine Situation gewesen, bevor wir Jesus kennenlernten, bevor wir das Evangelium von der Gnade Gottes hörten. Ich weiß nicht, wem, wenn er sich nochmal zurückerinnert, wem das wirklich bewusst war, eine absolute Verlorenheit. Mein Tod ist beschlossene Sache bei Gott, weil der Zorn Gottes über meinem Leben steht, weil meine Schuld so groß ist, dass sie immer zwischen mir und dem lebendigen Gott bestehen bleiben wird. Ich bin verloren, ein Sünder. Und vielleicht ist der eine oder andere ja heute Morgen da, der noch keine so geklärte Gottesbeziehung lebt. Dann muss ich dir leider auch diese ernüchternde Mitteilung machen, auch dir zu Hause an den Bildschirmen. Ich hoffe, du verschluckst dich jetzt nicht bei deinem Frühstückskaffee. Menschen ohne Gott sind rettungslos verloren. Da ist eine absolute Verlorenheit bei der Rahab damals wie auch heute bei Menschen, die ohne Gott leben. Da kann man einen sehr moralisch hochstehenden Lebenswandel führen. Also man muss nicht alle diese Dinge hier durchexerzieren für das eigene Leben. Heiden sind wir. Ich nehme mal an, weiß nicht, ob ein Jude heute Morgen hier unter uns ist oder zuschaut. Ansonsten sind wir alle eben auch Heiden, zwar keine Kanaaniter, aber eben keine Juden. Und moralischer Lebenswandel, der kann sehr hochstehend sein bei dem einen oder anderen. Das nützt aber trotzdem nichts. Es hilft nichts, vor dem lebendigen Gott gerecht zu werden, weil wir moralisch vielleicht bestimmte Dinge einhalten und in unseren Augen schlimme Dinge nicht tun. Wir tun wahrscheinlich genug andere schlimme Dinge, die wir nicht so schlimm finden, aber in Gottes Augen genauso Sünde sind, die uns von ihm trennen. Wir alle waren hoffnungslos verloren durch unsere Sünde, geistlich tot und von Gott getrennt. Paulus beschreibt das sehr schön in einem seiner Briefe, Epheser 2. Wir haben einen Teil aus diesem Kapitel 2 heute Morgen schon gehört. Und hier in Vers 12 heißt es, zu jener Zeit wart ihr ohne Christus ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Etwas vorher schreibt er noch, ihr wart geistlich tot. All das stellt die Realität eines Menschen dar, auch im heutigen 21. Jahrhundert, der ohne Gott lebt. Doch dann geschah das Unfassbare. Und da merken wir, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der ein Gott der Gnade ist, der ein Gott der Hoffnung ist, auch für hoffnungslose Fälle wie du und ich. Für Rahab und für Menschen in der heutigen Zeit. Und das ist das Nächste, was wir bei Rahab lernen können, nämlich das Erleben unverdienter Gnade. An irgendeiner Stelle ihres Lebens muss Gott ihre Herzensmauern durchbrochen haben und sie überführt haben von der Tatsache ihrer absoluten Verlorenheit sowie ihrem bevorstehenden Tod. Das wird in Josua 2 sehr deutlich. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Und so ergriff sie den rettenden Strohhalm, indem sie dem Gott Israels Ehre gab und sich mit ihrem Leben ihm auslieferte, ihm anvertraute. Rahab ist eine von vielen, die dies erfuhren. Und viele von uns haben genau das erlebt, dass an irgendeiner Stelle unseres Lebens Gott uns überführt hat durch seinen guten Geist von unserer Verlorenheit, von unserer Schuld und zugleich uns seine unermessliche, unverdiente Gnade ausgebreitet hat, angeboten hat in seinem Sohn Jesus Christus. Paulus ist eine weitere dieser Personen, wenn wir mal vom Alten Testament ins Neue Testament springen. 1. Korinther 15, Vers 10. Da schreibt er, zuletzt aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er, damit ist Christus gemeint, auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht, mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Paulus hat hier ein Loblied im Grunde genommen aufgeschrieben und gesungen über die Gnade Gottes, die sein Leben umgekrempelt hat. Und er wusste genau, ich habe es nicht verdient. Ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Ich habe Christus verfolgt. Und doch hat sich dieser Christus sich mir gegenüber erbarmt und mir neues Leben geschenkt. Die Josua-Texte lassen meines Erachtens keinen anderen Schluss zu. Gottes Barmherzigkeit und Gnade war es, die die Kundschafter in das Haus dieser Hure führten. Gott hatte noch Großes mit dieser Frau vor. Was erzählen uns diese Texte? Nun, sie sagen uns, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung auch für dich heute, der du vielleicht noch kein Kind Gottes bist. Es gibt Hoffnung für dich zu Hause am Bildschirm, wenn du noch nicht das Evangelium in Jesus Christus angenommen hast. Es gibt Hoffnung für Menschen, die glauben, sie sind so tief in Sünde verstrickt, dass Gott ihnen nicht vergeben kann und nicht vergeben wird. Die Bibel sagt etwas anderes. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. So möchte ich Mut machen, dein Vertrauen auf seine Gnade, auf das Evangelium zu setzen. Nicht mehr auf dein eigenes Leben, auf deine eigene Kraft, auf deine eigenen Möglichkeiten, sondern loszulassen und dich auszuliefern an den, der seinen Sohn gesandt hat, der für dich starb. Und ein drittes lernen wir von Rahab, nämlich das gelebte Gottvertrauen. Wie bereits erwähnt, erzählt der Hebräerbrief vom Ergebnis, von Glauben und vom Gottvertrauen Rahabs. Und ich möchte noch mal ganz kurz mit euch in den Josua-Text reingehen. Schlagt noch mal auf, Josua 2. Und ich möchte noch mal die Verse 8 bis 11 mit euch betrachten. Und ehe sie sich niederlegten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sprach zu den Männern: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, Sihon und Og, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es, und unser Herz zerschmolz, und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Hört ihr die Bekenntnisse der Rahab, die sie hier ausspricht? Ich weiß, dass der Herr euch das Land, was steht da, geben wird? Nee, da steht gegeben hat. Das hat Gott seinem Volk vorher schon so oft gesagt und sie haben selber nicht glauben können. Und hier ist eine Kanaaniterin, eine Prostituierte, die sagt: Ich weiß das. Gott hat euch dieses Land bereits gegeben. Und dann: Und alle Bewohner des Landes sind vor euch verzagt. Kein Mut ist mehr in ihnen. Denn wir, und jetzt schließt sie die anderen Bewohner Jerichos auch ein, denn wir haben gehört, was Gott bereits getan hat für euch. Wie er euch aus Ägypten mit starker Hand herausgeführt hat. Das hat seine Runde gemacht bis nach Kanaan. Und was ihr mit den beiden Königen Og und Sihon gemacht habt, das ist uns nicht verborgen geblieben. Aber sie sagt zugleich: Das habt nicht ihr, kleines Völkchen, gemacht, wobei so klein war Israel zu der Zeit auch nicht, sondern das war euer Gott, der Gott des Himmels und der Gott der Erde. In Vers 11 wird das ja nochmal deutlich. Und wir hörten es und unser Herz zerschmolz und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Rahab hatte mit vielen Göttern zu tun, mit den kanaanitischen Göttern, und ich nehme an, dass sie auch Göttern geopfert hat, von Göttern irgendetwas erwartet hat. Und plötzlich bezeugt sie einen Gott, der nicht nur weit oben im Himmel ist, sondern auch das Sagen auf der Erde hat und der diesem Volk Israel dieses Land gegeben hat, wo sie und ihr Volk momentan noch wohnten. Ihre Bereitschaft, feindliche Kundschafter aufzunehmen und sie zu beschützen, bringt sie selbst in höchste Lebensgefahr. Ihre erzeigte Gnade ist zugleich ein Zeichen und Beweis ihres Glaubens an den Gott Israels. So interpretiere ich diesen Text. Sie lebt in diesem Augenblick Gottvertrauen und begibt sich ganz in die Hände eines ihr bis dahin fremden Gottes. Und ihr Gottvertrauen, das geht sogar noch weiter. Es wird zur Rettung und zum Segen für ihre ganze Familie, wie wir dann später in Josua 6 nachlesen können. Sie tritt nicht nur für sich selber ein, für ihr eigenes Leben, sondern eben auch für ihr Haus. Rahab ehrte den Gott Israels. Und dieser Gott ehrte sie. Er schenkte ihr nicht nur ihr Leben und das ihrer Angehörigen, sondern fügte es, dass sie einen Platz im Stammbaum unseres Herrn Jesus Christus erhielt. Können wir uns das vorstellen? Eine Prostituierte oder eine Frau mit Prostitutionsvergangenheit, muss man vielleicht besser sagen, im Stammbaum des Messias. Wer es nicht glaubt, kann auch mal nachlesen in Matthäus 1, 5 und 6a. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth, übrigens auch eine heidnische Frau. Obed zeugte den Isai. Isai zeugte den König David. Und die Linie geht ja dann weiter bis Jesus. Wow. Ich hätte die Frau, wenn ich die Auswahl der Texte gehabt hätte, ich hätte die Frau nicht in den Hebräerbrief gesetzt bei den Glaubenszeugen, nicht mit ihrer Vergangenheit. Und ich hätte sie erst recht nicht in den Stammbaum gesetzt. Aber gut, dass ich das nicht zu entscheiden habe. Wie wirkt sich Gottes Gnade in einem Menschen aus? Was hast du nicht schon alles über diesen Gott gehört, der sich in seinem Sohn Jesus offenbart? Doch wozu führt dieses Wissen in deinem Leben? Führt es zur Erkenntnis der eigenen absoluten Ohnmacht und Verlorenheit? Führt es dazu, sich mit aller Macht diesem Gott auszuliefern und seiner Gnade auf Vergebung und Rettung zu vertrauen? Führt es dazu, diesem Gott allein alle Ehre zu geben? Wenn nicht, ist all dein Wissen und all deine bisherige Erfahrung umsonst. Völlig umsonst. Doch wenn du deine Hoffnung auf diesen lebendigen Gott setzt, dann wird er sich über dein Leben erbarmen. Und er wird seine eigene Geschichte mit dir schreiben. Und wer weiß, was er noch mit dir alles vorhat. Gott schreibt Geschichten des Glaubens mit uns allen. Und diese Geschichte mit uns, die ist noch nicht zu Ende geschrieben, die schreibt er weiter. Und das ist das Spannende, da mitwirken zu können in dem Sinne, dass wir uns ihm anvertrauen, auch noch als Kinder Gottes, nicht wieder selber die Zügel in die Hand nehmen und die eigene Kontrolle übernehmen, sondern auch da immer wieder lernen loszulassen und Gott wirklich Herr sein zu lassen im eigenen Leben. Und gespannt zu sein, was seine Gnade auch in meinem und deinem Leben noch alles vermag. Eine spannende Geschichte. Sie bleibt spannend. Und ich wünsche dir, dass du mit viel Ermutigung aus dieser Predigt hinausgehst, der du Jesus schon lange nachfolgst und kennst und doch vielleicht immer wieder damit zu kämpfen hast, doch wieder die eigene Regie deines Lebens zu übernehmen. Da auch der Gnade Gottes in deinem Leben weiter zu vertrauen, aber vor allen Dingen dir, lieber Freund, liebe Freundin, der du diesen Jesus noch nicht persönlich kennengelernt hast. Ich mache dir Mut. Lass es zu, dass Gott an deiner Herzensmauer arbeitet, dass er sie einreißt und Zugang zu deinem Herzen nimmt und sich in seiner Liebe dir offenbart. Es wird wehtun, feststellen zu müssen, ich bin absolut verloren. Ich kann zu meiner eigenen Errettung absolut nichts beitragen. Aber wie befreiend ist es, die Gnade Gottes, seine Vergebung in Christus anzunehmen. Ich wünsche es jedem. Amen.